Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier sind Willy Loman und der verrückte Steve, eure beiden diensthabenden und verlässlichen Handlungsreisenden. Und auch das ist wieder vollkommener Käse, denn hier sind wie immer der Lars.
Und Brian.
Hallo Brian, wie geht es dir?
Sehr gut. Ich glaube, ich habe schon des Öfteren in unseren Episoden davon berichtet, dass ich irgendwie kränkel und hier ein bisschen rotz und da die Allergie und...
Ja, es wird im Alter auch nicht besser, ne? Nee.
Ja, man könnte ja sagen, ich bin wie ein guter Wein. Ich werde im Alter immer besser, aber die kleinen Gebrechen, die kommen halt dann da weitestgehend leider mit dazu. Aber ja, ich bin
leise
Feuer
und Flamme. Kalk.
Ja. Leise rieselt der Kalk.
Du... Zuhörendenpost. Ja. Ich habe letztes Mal Zuschauerpost gesagt, habe ich gehört. Aber auch ein bisschen verschattet in der Birne, oder? Naja, egal.
Accidents happen.
Ja.
Oh, und da habe ich schon den ersten Anglizismus angebracht. Oh Gott.
Ja, das ist noch nicht mal bei innerhalb der Minute eins. Wunderbar. Ja. Toll. Gratulation. Egal.
Danke.
Niklas hat uns geschrieben, er hat uns bereits vor längerer Zeit eine lange Mail geschrieben. Ihm ist nämlich bei Hallo, da bin ich, und zwar im englischen Original, aufgefallen, dass Max Wright unfassbar desinteressiert auf den Crash reagiert. Ich zitiere, es klingt eher, als würde Willy beschreiben, wie ein Hund auf der anderen Straßenseite eine Laterne anpinkelt, als dass ein unbekanntes Objekt inklusive Alien in sein Garagendach stürzt. Ja, ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, aber es ist auch tatsächlich, also zum, ja von dem, was er sagt, wie er es sagt, ja, da schwanke ich auch so zwischen Desinteresse und einfach Schock. Also ich weiß nicht, wie Max Wright das in dieser Szene da angelegt hatte. Aber das kann man so oder so lesen. Aber auf jeden Fall, ja, es kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Ich glaube, da hat der Niklas einen Punkt. Hast du die Szene vor Augen?
Ja, meine Interpretation von der Sache ist aber eher so, das ist, da wird schon ein bisschen angeteased, dieses stoisch, ist richtig, aber so dieses pragmatische, was der Charakter Willy Tanner ja ist, er ist Pragmat, ne? Ja gut, da ist jetzt was in die Garage gekracht und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir damit umgehen. Wäre so mein Ansatz.
Ich glaube, wenn man zum allerersten Mal das englische Original sieht und insbesondere diese Folge, dann ist man vermutlich an dieser Stelle automatisch ein bisschen erstaunt, weil der Klaus Nitzer das ja ganz anders macht. Nämlich, der baut da einen kurzen Stotterer rein, ne? Wir haben Besuch, glaube ich, sagt er. Ich glaube, der kommt, ne?
Ja, genau.
Ja, oder auf jeden Fall kommt es ein bisschen zögerlicher, ein bisschen, ja, ein bisschen stammelnder daher, als der Max Wright das im Original macht. Aber ich finde, ja, Niklas, du hast hier...
Er hat einen sehr guten Punkt, der Niklas, ja, das muss ich sagen.
Zu den Synchro-Darstellern schreibt er uns auch noch einige interessante Fakten, unter anderem Madeleine Stolze, die Synchronstimme von Lynn, ist die Mutter des Jungen, der Nemo in Findet Nemo synchronisiert hat. Das,
ui.
Ja, aber es gibt natürlich noch deutlich mehr über Madeleine Stolze zu sagen, nämlich... Die kennt man ja auch noch aus anderen Sitcom-Zusammenhängen. Zum Beispiel hat sie ja auch Laurie Metcalf in Roseanne synchronisiert.
Das ist mir
also
neu.
Also die Tante Jackie. Ja, das ist dieselbe Stimme.
Ich weiß doch, wer Laurie Metcalf in Roseanne ist. Meine Güte. Lars.
Lustigerweise.
Sprichst doch mit mir.
Ist ja in Ordnung. Ich rede mit dem Cineasten. Witzigerweise hat Madeleine Stolze eben auch in Scream 2 Courtney Cox synchronisiert. Und glaube ich nicht nur in Scream 2, sondern auch in Scream 1. Warum ich das in Scream 2 so weird finde, um jetzt auch mal Anglizismus zu bringen, ist, dass Laurie Metcalf da ja auch mitspielt und dann zwangsweise eine andere Synchronstimme bekommen hat. Das, also erstmal die weil ja quasi Martin Stolze für Courtney Cox durch Scream 1 schon gesetzt war, musste man sich dann in den Scream 2, konntest du es ja nicht swappen einfach mal so, sondern musstest den ja andere Stimme dann nehmen für Laurie Metcalf. Und das ist natürlich immer der Albtraum für jeden Besetzer von Synchronrollen in den Studios, ne? Dass plötzlich zwei Schauspieler in diesem Film auftauchen, die im Deutschen von derselben Stimme gesprochen werden.
Aber Courtney Cox, sage ich schon. Madeleine Stolze, meine Güte, Jesus Gott. Wie despektierlich kann man einem Vornamen gegenüber sein? Brian, ja. Die gute Frau Stolze, ich nenne sie jetzt einfach mal so, um sämtliche Fettnäpfchen irgendwie zu umschiffen, ist tatsächlich, wenn ich gerade eine meiner berühmten Kurzrecherchen gemacht habe, die Stammsprecherin für Courtney Cox in der kompletten Scream-Reihe. Tatsächlich. Ja.
Aber auch dort war sie ja quasi eine Neubesetzung, weil vorher hat sie ja nicht Courtney Cox, zum Beispiel in Friends, gesprochen.
Friends ist auch so eine Serie, da bin ich nie mit warm geworden. Mhm. Also, wenn wir jetzt hier mal sitcom-übergreifend reden, na, Friends, weiß ich nicht. War nicht meins. Zuhörende hasst mich dafür, aber nein, Friends mochte ich nie.
Mhm. Gut, dann schieben wir unseren Hass jetzt wieder beiseite und reden kurz über Dirk Meyer, Synchronstimme von Brian. Da hat mich Niklas auch was zugeschrieben. Der ist mittlerweile eine richtig bekannte Stimme, unter anderem von Fry aus Futurama.
Ja, danke Niklas, das hatte ich irgendwo mal gelesen, ja, genau.
Dann spricht er auch noch Manu Lubowski an, der spricht den Jake bei Alf. Und der Manu Lubowski ist die Stimme von Klößchen in den TKKG-Hörspielen.
Mhm.
Und lustigerweise finde ich wieder eine Schleife zurück zu Alf, denn der Manu Lubowski, der hat in 2, 3 Filmen auch den Ryan Reynolds mal synchronisiert.
Und er hat Lucifer in der, ich weiß nicht, das ist es Prime, Amazon Prime, keine Ahnung, auf jeden Fall die Serie Lucifer. Da spricht Manu Lubowski tatsächlich auch den Lucifer.
Echt?
Es ist mittlerweile wirklich ein sehr, sehr, sehr prominenter Synchronsprecher. Spricht auch Patrick Wilson als Night Owl in Watchmen. Was haben wir denn hier noch? Johnny Lee Miller in Trainspotting. Jetzt kommt's. Und er spricht wahrscheinlich seine prominenteste Sprechrolle. Nikolai Coster-Waldau in Game of Thrones als Jaime Lannister. Das ist Manu Lubowski.
Sowas geht an mir vorbei, weil ich Game of Thrones nie gesehen habe. Ich dachte, ich krieg dich mit diesem Ryan Reynolds-Bezug. Aber gut, hat dich nicht so geflasht. Wunderbar. Gehen wir doch einfach weiter mit dem, was der Niklas sonst so geschrieben hat. Die Traumsequenz aus Ein Mädchen namens Rhonda beschäftigt unser Niklas auch noch sehr. So Fakten, dass Skip und Rick einen Beach Boys Song singen, dass Alf deutlich macht, dass er Rick und Skip vermissen würde, wenn mal der Planet in die Luft geht oder irgend sowas, und dass Alfs niedergeschlagene Stimmung in der Rückblende nicht so zu jemandem passt, der ein wichtiges erstes Rendezvous, nämlich mit Rhonda, vor sich hat. Oder eben, ja, ich würde sagen, oder jemand, der Geburtstag hat, hat auch nicht so eine niedergeschlagene Stimmung. Also der Niklas schließt daraus, dass diese Rückblende weniger eine Rückblende als eine Mischung aus Fiktion und Realität ist. Und ich finde das auch, denn es ist eher eine Rückblende mit dem Wissen und den Erfahrungen der Gegenwart plus tiefer Sehnsucht, die Alf ja aktuell verspürt. Also ich glaube auch, dass diese Rückblende nach Melmac gefärbt ist von den Erfahrungen und von der Gefühlswelt, die Alf aktuell hat.
Da würde ich mitgehen, ja. Niklas hat da ganz, ganz, ganz spannende Ansätze, auf die wir zwei Idioten wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen sind.
Und jetzt bringt er uns auch noch einen Synchro-Unterschied aus eben dieser Szene. Am Ende sagt Alf, wenn ihr Rhonda seht, dann sagt ihr ich, ach, sagt am besten gar nichts. Erinnerst du dich? Und dabei fehlt in der deutschen Synchro ein kleiner, winziger Laut, der die Bedeutung dieses Satzes nochmal komplett verändert. Im Englischen sagt Alf nämlich, if you see Rhonda, tell her I'll don't tell her anything. Also da ist ein L angedeutet. Er verkneift sich hier ein I love her.
Oh, das ist ja schlimm. Da werde ich ja schon wieder traurig. Das ist ja furchtbar. Also die Tatsache als solches ist furchtbar. Es ist, lieber Niklas, es ist nicht furchtbar, was du uns da an Zusatzinformationen noch zuarbeitest. Das möchte ich nur nochmal gesagt haben, ja? Falls das falsch verstanden wird.
Ich denke, das ist richtig rübergekommen. Auf jeden Fall tausend Dank, Niklas. Gehen wir zum Steve. Der Steve hat uns nämlich nochmal geschrieben. Der hatte mir kürzlich Kekse geschickt, als ich ein Alf-Zitat erraten habe, das er mir geschrieben hatte, nachdem er mein Italien-Zitat erraten hatte. Also Brian, wenn die Keks-Quizze jetzt immer so ausgehen, dass ich am Ende die Kekse kriege, soll mir das echt recht sein. Steve ist übrigens beim Nachhören der Hörspielfolgen aufgefallen, dass die Reihenfolge der Hörspiele eine andere ist als die der Fernsehfolgen. Steve, es ist sogar noch etwas komplexer, würde ich sagen. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir über das Ausstrahlungsdatum der aktuellen Folge sprechen. Der Daniel hat uns mal wieder geschrieben und, lieber Brian, er hat uns sogar zwei Alf-Bücher geschickt, die er doppelt hatte. Ich zeige sie dir bei unserem nächsten Treffen. Vielen Dank.
Hat er nicht. Das doch, hat er. Das ist ja lieb.
Zur Spritztour-Folge schreibt er, Zitat, wenn Alf erwähnt, dass sein großer Onkel Schumann in die Tarwüste gezogen ist, dann liegt hier eine sehr freie Übersetzung unter Einwirkung irgendwelcher Substanzen vor. Allerdings, Lars, muss es auf der Erde diese Wüste auch nicht geben, da Alfs Onkel ja auf dem Planeten Melmac lebt. Stimmt vollkommen, Daniel. Andererseits werden aber ständig Parallelen zwischen Melmac und der Erde gezogen. Es gibt ja zum Beispiel auch ein Detroit auf Melmac, nicht wahr, Brian?
In Detroit? In Michigan? Denkst du, es gibt nur ein Detroit im Universum?
Und jetzt bekannt ist Jeffytown. Ja. Jetzt hat der Daniel Tarwüste geschrieben. Klar, da ging es ja um das Tar-Gebirge, was es ja tatsächlich auch auf Erden nicht gibt. Aber geschenkt, würde ich sagen, weil der Ursprung der Misere ist ja, dass unser Übersetzer hier die Redewendung Them There Hills nicht als solche erkannt und dann als geografische Bezeichnung missgedeutet hat. Vielleicht können wir das Tagebirge damit auch ad acta legen.
Und ich war schon wieder kaputt. Mein Großonkel Schumann. Ja, es ist
bitte. Doro aus Baden-Württemberg hat uns gemailt, dass sie zufällig über unseren Podcast gestolpert ist, dann gehofft hatte, wir würden Originalsequenzen einspielen, dann enttäuscht war, dass es nicht so war, uns aber dennoch eine Chance gegeben hat und uns jetzt großartig findet. Doro, beim Lesen einer Mail ist mir noch nie zuvor so das Herz in die Hose gerutscht und danach wieder rausgehüpft. Also uns freut das wirklich sehr.
Das ist sehr lieb.
Dann haben wir noch den Alexander aus Landau. Er hat uns einige Fakten zusammengetragen. Bei dem nicht näher erläuterten Murph in Katzenjammer geht es um Murph Griffin, einen Showmaster.
Ah, Murph.
Er war eben nicht nur Gameshow-Host, sondern auch Erfinder bekannter Spielshow-Formate, wie zum Beispiel Jeopardy und Glücksrad. Und er war eben auch Talkmaster mit vielen illustren Gästen und kontroversen Themen. Und damit ist er nicht der erste Talkmaster, der hier bei Alf Erwähnung findet.
Das ist richtig.
Aber jetzt hier, Brian, hier geht's jetzt um dich. Ich zitiere den Alexander, ja. Ihr redet in der Folge vom Vertigo-Effekt bei Jaws und sagt, als das erste Opfer gefressen wird, zoomt die Kamera auf Roy Scheider. Stimmt nicht ganz. Denn das erste Opfer ist Chrissy bei Nacht in der Eröffnungsszene. Bei der angesprochenen Szene stirbt Alex Kindner, das zweite Opfer. So, lieber
Brian. Ihr Nitpicker.
Ich finde das super.
Warum sollen
die Zuschauer weniger genau drauf sein als wir? Also ich
richtig, er hat vollkommen recht. Der Kindnerjunge ist das zweite Opfer. Er hat vollkommen recht. Und mich mal wieder erwischt.
Also mich hat er ja auch erwischt an einer anderen Stelle zu Spritztour. Es gab tatsächlich mal eine Fernsehsendung Selbst ist der Mann, allerdings nur 8 Folgen, 1966 in der DDR. Die ist mir tatsächlich durchgerutscht, lieber Alexander, aber ich würde jetzt mal sehr kühn behaupten, dass man im westdeutschen Fernsehen sich um eine 8 Folgen lange ausgestrahlte Heimwerker-Serie in der DDR ja einen Dreck geschert hat. Deswegen glaube ich nicht, dass man auf diese Fernsehsendung hier Bezug nimmt. Aber natürlich hat er mich widerlegt, als ich sagte, selbst ist der Mann, so eine Fernsehsendung gab es nie. Ich weiß nicht, ob ich das nur auf das Westfernsehen bezogen gesagt habe, aber er hat mich hier auf jeden Fall widerlegt. Siehst du, Brian, mir passiert das auch.
Aber ich finde es schön, dass es auch so Menschen wie den Alexander gibt, der offensichtlich auch ein Filmnerd ist. Aber lieber Alexander, wusstest du, dass die Darstellerin von der Chrissy, die das erste Opfer, das Heiß ist in Jaws, Asche auf mein Haupt, das war nicht das erste, dass die eine sehr erfolgreiche Schwimmerin, Tiertrainerin, Stuntfrau war? Wusstest du das? Wenn ja, schreib uns. Ja, ich gebe zu, ich habe kurz nochmal recherchiert. Das konnte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Sorry.
Er ist auch nochmal an den Bürgerrechtsfragen hängen geblieben. Bei der deutschen Bezeichnung.
Hilfe! Ist das schon wieder?
Doch. Er schreibt, bei der deutschen Bezeichnung Bürgerrechte denke ich eher an die Bürgerrechtsbewegung in den USA, also die Rechte der Schwarzen, was ja eigentlich dann Civil Rights oder Civil Rights Movement wäre. Bei Citizenship würde ich dann eher an Staatsbürger oder Einwohner denken. Wäre dann sowas wie Staatsbürgerkunde, gibt's oder gab's als Fach bei den Amis, oder? Jedenfalls wäre dann aus meiner Sicht die Übersetzung ins Deutsche eher irreführend. Zitat Ende. Ja. Als Übersetzung ist das irreführend, als etwas, was einfach ein bisschen gaga ist an der Stelle, finde ich's wieder passend. Und du hast vollkommen recht, wenn man von Bürgerrechten spricht im amerikanischen Kontext, dann denkt man halt immer an die Bürgerrechtsbewegung, vollkommen klar. Wenn man hierzulande Bürgerrecht sagt, und hier, es geht ja quasi um etwas, was in die Zielkultur transportiert werden soll durch die Synchronarbeit, dann denkt man vielleicht wieder an etwas anderes als die Bürgerrechtsbewegung in den USA, sondern vielleicht tatsächlich an so etwas wie, welche Rechte und Pflichten ich als Staatsbürger habe. Ja, also ich fände einen Aufsatz über Staatsbürgerkunde oder sowas, das hätte man an der Stelle auch sagen können. Gebe ich ihm vollkommen recht.
Plus eins.
Stefan aus Essen schreibt, dass er es toll gefunden hätte, wenn wir in der ersten Folge den folgenden Dialog mehr wertgeschätzt hätten. Willy sagt, es ist einfach unglaublich, wirklich erstaunlich. Nach all den Jahren der Unsicherheit und Hoffnung, ob es möglich sein wird, Kontakt zu einem außerirdischen Leben zu finden. Und dann passiert das hier. Es ist ein Wunder. Damit geht ein lebenslanger Traum in Erfüllung. Kate sagt, wir müssen ihn loswerden. Willy sagt, und ob wir das müssen. Und so weiter und so fort. Du hast vollkommen recht, Stefan, der ist uns durchgerutscht. Der ist großartig.
Ich höre Nils Klausnitzer, diese Begeisterung, wir müssen ihn loswerden. Und ob wir das müssen.
Stefan guckt ganz genau auf die Zitate, die wir so von uns geben und wie wir sie wiedergeben. Deswegen, Brian, ich habe dir keine Hausaufgabe mitgebracht, ne? Weil das Auslösen von Alf wurde von uns nicht so wiedergegeben, wie es in der Folge stattfindet und wie es sich der Stefan auch gewünscht hätte. Deswegen, Brian, ich gebe dir für diese Auslöseszene, wo Willy Alf auslöst, bei den beiden Hillbillies, gebe ich dir noch eine zweite Chance, das jetzt korrekt wiederzugeben. Willst du diese Herausforderung annehmen?
Ich nehme die Herausforderung an. Stefan, ich hoffe, ich bekomme das gut hin. Ja. Ich spare mir jetzt aber die Rollennamen zu sagen, du wirst schon wissen, wer von wem ich bin, was ist das denn? Egal, ich mach das jetzt einfach mal. Wenn der Lars sich beruhigt hat, dann mach ich das.
Er hat sich beruhigt.
Also, wir sind in der Hütte. 50 für jeden? Nein, 25 pro Mann. Ach so, naja, ich wollte schon sagen, halt's Maul, 50 für jeden. $100, da wäre ich ein Idiot, wenn ich Nein sagen würde.
Also ich glaube, du würdest jetzt von Stefan auch 100 Punkte kriegen. Stefan, bitte schreib uns nochmal, ob du damit zufrieden gewesen bist.
Kann er uns ja nochmal schreiben. Ich glaube, ich habe es einigermaßen genailed, wie man so schön sagt.
Und dann zu guter Letzt haben wir den Lennart. Lennart hat uns nochmal geschrieben, dass er die meisten Songs, die für die Original-Episodentitel herangezogen wurden, nicht kennt und schiebt das auf sein noch junges Alter, weil er ist ja einer unserer jüngsten Zuhörer vermutlich. Dazu kann man sagen, da hat man es heutzutage ja echt einfach, ne? Du kannst einfach im Musikstreaming-Dienst deiner Wahl, beziehungsweise auf YouTube, kannst du dir diese alten Songs, die ja größtenteils aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen, wo sollen sie sonst herkommen?
Die alten Schmalzer.
Richtig, ne? Kannst du da alle nachhören? Und das ist tatsächlich einfacher, als wir es hatten, ne, Brian? Wir mussten darauf warten, dass der Song im Radio lief oder wir mussten uns die CD kaufen, ne? oder so, um das, in quasi Besitz dieser Musik zu kommen, wenn das keiner der Freunde hatte auf Platte.
Das ist vollkommen richtig. Aber mein lieber Lennart, gräme dich nicht. Ich muss dir sagen, ich mit meinen 48 Jahren, ich kenne auch nicht jeden Song, der da als Folgentitel
schön, dass du
hat,
das gesagt hergehalten. Das hätte ich ihm jetzt auch noch als Trost mitgegeben. Ja, wirklich.
Ja, also.
Wir können nicht alles, also echt nicht. Nee, wir kennen die Songs auch nicht alle.
Da sind manchmal Heuler dabei, wo ich mir denke, meine Güte, was ist das denn?
Aber eben auch so Gassenhauer wie Jump, ne? Ja.
Das und, wiederum.
Also oder Jump, der, den wir heute besprechen. Und das ist eine grandiose Überleitung, lieber Brian, zur heutigen Episode.
Normalerweise bin ich für die Überleitung zuständig, aber mein lieber Lars, die war sehr gut. Die war richtig, richtig, richtig gut. Ich nehme den Lennart da mal direkt mit ins Boot. Ich kenne den Song auch nicht. Ich fange diesmal ein bisschen anders an. Die Erstausstrahlung in den USA war am 12. Januar 1987. Erstausstrahlung in Deutschland war am 5.4.1988. Der englische Originaltitel ist Mother and Child Reunion.
Ja, wunderbar, Paul Simon. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. Ja,
das ist also Lennart, offensichtlich kennt Lars den Song, ich kenne ihn nicht. Das ist aber nicht so schlimm.
Von einem der frühen Paul Simon Solo-Alben, was nicht mal einen Titel hat, das heißt wahrscheinlich auch einfach bloß Paul Simon und ich nenne es das Kapuzenalbum, weil Paul Simon da auf dem Cover eine Kapuze auf hat. Wirklich, Mother and Child Reunion ist einer meiner Lieblingssongs und ist die, ja, ist sogar die Eröffnungsnummer auf dem Album. Ja.
Okay, cool. Und die Zuhörenden werden sich jetzt fragen, normalerweise labert der Karlsruher Quatschkopf, fängt er ja immer mit dem deutschen Titel an. Nee, den habe ich mir diesmal für den Schluss aufgehoben, denn der deutsche Titel ist Wenn Schwiegermutter kommt und den könnte man auch in der FSK 18 Abteilung in der Videothek finden.
Sag mal!
Sorry, also das, ich habe das gelesen, Wenn Schwiegermutter kommt. Wenn Schwiegermutter kommt. Getaggt mit Milf, Gilf, Ding, Dong, Deng, whatsoever. Also bitte, okay, es waren die späten 80er.
Ich habe überhaupt nichts gegen das Wort wenn, auch nicht gegen das Wort kommt. Ich habe was gegen das Wort Schwiegermutter, weil hier wird ja eigentlich die komplett falsche Beziehung angedeutet. Es geht ja in dieser Folge nicht um Willy und seine Schwiegermutter. Trotzdem wird dieser Titel quasi aus seiner Perspektive hier drauf gedruckt auf die Folge, sondern es geht ja um die Mutter und nicht um die Schwiegermutter. Es geht um das Verhältnis von Kate zu ihrer Mutter, aber trotzdem irgendwie so, weiß nicht, so männerzentrisch wird das Ganze jetzt irgendwie um Willy rumgebastelt, wenn Schwiegermutter kommt. Aber das ist witzig, da habe ich heute zum allerersten Mal drüber nachgedacht, dass das ja eigentlich dämlich ist, weil wie lange kennen wir diese Folge schon jetzt? Wir kennen sie bald 40 Jahre. Und da hast du auch als Kind nicht drüber nachgedacht und da stand auch
auf der
Hörspielkassette drauf. Das hinterfragst du irgendwann nicht mehr, wenn du es nicht gleich am Anfang hinterfragt hast.
Und du greifst dann sehr schön Gedanken auf, den ich auf meinem Spickzettel hier auch mehrfach notiert habe. Aber schön, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht.
Nee, aber du machst dir Gedanken über eine abseitige Videoabteilung.
Ja, und über die Tags, wie man sie bei einschlägigen Pornoportalen findet. Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Springen wir in den Prolog, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Alf sitzt im Wohnzimmer, um sich herum eine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, eine Barrikade von Essen, Soßen, Futter für drei Familien mit einem, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Greifer?
So eine Greifzange.
Genau, eine Greifzange, wie zum Beispiel die Menschen von Ordnungsdienst, die den Müll aufsammeln, hier so ein Greifgerät halt. Mhm. Da. Und richtet sich da offensichtlich häuslich ein. Ich will da gar nicht so viel vorgreifen, es gibt da so den einen oder anderen spitzzüngigen Dialog zwischen Kate und Alf. Und doch, das eine, das muss sein. Ich habe alles so arrangiert, dass ich mich den ganzen Tag nicht mehr bewegen muss.
Ja, und guckt James Bond das Training auf Video.
Ich sehe ihr gern zu.
Übrigens lädt er, glaube ich, noch Kate ein, eben auch mit ihm mitzuspeisen, ne? Er sagt, schnapp dir doch einen Teller und bedien dich, es ist für alles gesorgt. Und da sagt er im Englischen, the forks are chilled. Die Gabeln sind gekühlt. Ich kannte diesen Ausdruck nicht, ich kannte diese Redewendung nicht, aber ich glaube, die verwende ich jetzt ab sofort auch. Die gefällt mir.
Was mich kaputt gemacht hat, ist, als die Puppe mit diesem Greifer die Crackerpackung packt und sich in dieser, wir kennen es mittlerweile, dieser ruckartigen Bewegung in Richtung Kay dreht. Crackers?
Ja. Übrigens wird hier sehr oft eine Sprache bemüht, die so ein bisschen in die Sprache driftet zwischen Personal und Herrschaft. Ne? So, wie Kate zur Tür geht und Alf sagt, sag einfach, man möge sich schleichen. Was ja ein wunderbarer Satz ist. Ja, das ist im Englischen einfach bloß tell him to take a hike. Ne? Also sag ihnen, sie sollen, keine Ahnung, die Hacken in Teer hauen oder ein Loch in der Luft lassen oder sowas in der Art.
Aber dieses. Aber
sag das ist einfach, man möge sich schleichen. Das ist auch nochmal, das wird ja noch weitergeführt später mit so Sachen wie. Wir bitten um Entschuldigung für die Verzögerung, Lord Shumway, sagt Kate, glaube ich, dann in der Garage zu Alf. Und also
nicht vorgreifen.
Nee, aber ich wollte nur sagen, dass sich diese gehobene Sprache, dass die sich so ein bisschen durchmendelt durch diese Folge.
Ja, und auch das andere Dinge, da komme ich später dann drauf. Aber das ist ein sehr guter Punkt. Und dann, ja, wer möge sich denn schleichen? Es klingelt an der Tür. Kate macht die Tür auf. Und ich glaube, wir können jetzt schon deine Lieblingsrubrik machen, Lars. Nebendarsteller, weil mehr Nebendarsteller gibt's in der Episode nicht. Es ist die fantastische Anne Mara.
Man muss sie eigentlich nicht weiter vorstellen. Ich mach's trotzdem. Großartige Komikerin und Schauspielerin, verheiratet gewesen mit Jerry Stiller, Mutter von Ben Stiller und Amy Stiller. In den 1960ern und 70ern hatte sie mit ihrem Ehemann als Duo Stiller und Mira viele, viele Auftritte und da eigentlich schon alles abgeräumt, was man so abräumen konnte zu der damaligen Zeit. Ed Sullivan Show, Johnny Carson. In der Serie Rhoda hatten sie einen Gastauftritt, ne, die hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Auf Solopfaden spielte sie dann im Film Fame mit und natürlich sah man sie in wiederkehrenden Rollen in Sitcoms bereits seit den 70ern und in neueren Zeiten in Sex and the City, King of Queens und natürlich hier bei Alf. Und gerade mit ihrem Sitcom-gestellten Gespür für Timing, Tempo und Mimik. Tut mir leid, Brian, muss ich sagen, sie spielt hier alle anderen an die Wand. Insbesondere in einer Szene, die ich dann später nochmal ansprechen werde, wenn es soweit ist.
Gebe ich dir absolut recht. Da sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die mir auch in dieser Folge aufgefallen sind. Und es trifft eigentlich sehr gut, was du sagtest. Sie hat ein fantastisches Timing, sie hat eine super Mimik. Sie ist einfach toll.
Also, und wenn wir hier schon über Anne Mara sprechen, dann müssen wir auch über ihre Synchronstimme hier sprechen, nämlich über Ingeborg Lapsin. Eine großartige Mimin, die hat schon mit Bert Brecht zusammengearbeitet. Sie hat grandiose Auftritte als Seeräuber-Jenny in der Drei-Groschen-Oper gehabt. Und sie ist hier nicht nur die Synchronstimme von Anne Mara gewesen bei Alf, sondern zum Beispiel auch Großmutter Jedda bei der Nanny. Und das letzte Mal wahrgenommen, bewusst habe ich sie 2004 im Wixer als Stimme, Synchronstimme von Eva Ebner, hieß sie, glaube ich, genau, die dann die Miss Dreikant, die Hausdame gespielt hat.
Ja. Miss Dreikant?
Ich glaube, wir brauchen für diese Folge eine E.
Dieser bekloppte Kalkofe, ganz Miss Dreikant.
Wir erklären das jetzt nicht. Du darfst jetzt weitermachen mit der Türszene.
Okay, ich mache dann weiter mit der Türszene, dass wir den Prolog endlich mal abschließen können. Kate macht die Tür auf. Ihre Mutter steht vor der Tür. Mami, das ist aber eine Überraschung. Und schlägt die Tür wieder zu. Und damit endet der Prolog.
Bester Prolog ever. Tut mir leid.
Super. Wir springen direkt weiter in Akt 1. Wohnzimmer. Die ganze Familie. Genau, schön dich zu sehen. Klatsch, Tür zu. Szene 1, Wohnzimmer. Die ganze Familie versammelt sich. Wer ist denn da an der Tür? Großmama und Alf steht da. Großmutter? Und Willi kommt von der Seite. Nicht deine Großmutter.
Sondern die von Lynn und Brian.
Ha. Genau.
Und was treibt sie an unser Ufer? Da musste ich natürlich ins Englische gucken. What brings her ark this way? Was bringt ihre Arche hier?
Ihre Arche. Oh Gott. Sehr schön. Auf jeden Fall muss natürlich Alf verschwinden. Und Großmama kommt nun endlich, darf nun endlich ins Haus.
Stopp.
Ja.
Alf auf dem Weg in die Küche wird von den Kindern noch mal kurz aufgehalten, weil die fragen, wer da an der Tür ist. Und Alf sagt Großmutter und was macht sie vor der Tür oder sowas kommt dann. Und er sagt, wir lassen sie draußen noch etwas schmoren. Und das ist im Englischen bloß they're making her stand outside. Sie lassen sie draußen stehen. Und da ist doch das Deutsche wieder um Klassen besser als das Englische.
Ja.
Und das haben wir tatsächlich in dieser Folge öfters mal, dass wir im Deutschen so ein kleines bisschen drüber sind einfach. Eigentlich, um es noch ein bisschen besser zu treffen.
Da bin ich sehr gespannt, weil ich muss sagen, ich habe mich dialogtechnisch nicht so sehr in die Tiefe gegangen dieses Mal, weil at the end of the day, Anglizismus, das habe ich nicht gesagt, steht ja eigentlich was ganz anderes zentral im Fokus, nämlich die Beziehung von Kate zu ihrer Mutter. Und da kommt eine großartige Szene, als Anne Mira dann schlussendlich ins Haus darf und sie umarmt die Kinder und Willy geht auf sie zu mit ausgebreiteten Armen und Max Wright tut dann die Arme so, ne, wie ich fahre mir kurz durch die Haare.
Ja, er kriegt einen feuchten Händedruck, mehr kriegt er nicht.
Ja, genau. Sie werden alle umarmt und Willy bekommt einen feuchten Händedruck und es gibt ja auch Geschenke, ne? Dann geht die Durchreiche in der Küche auf. Geschenke? Nein! Und ja, Willy rettet es dann irgendwie mal so wieder.
Nein, das wäre doch nicht nötig gewesen.
Ja, ja, und aber Willy kriegt ja kein Geschenk.
Nö, er ist ja eigentlich auf Tour.
Ja, genau. Offensichtlich wird Prinz William nicht so sehr geschätzt von seiner Schwiegermutter. Die denkt, er ist ein Handlungsreisender. Ja,
aber das ist aber allenfalls eine Randnotiz, weil das geht hier überhaupt nicht um Willy in der Folge.
Nein, es geht um Willy. Es geht überhaupt nicht um Willy. Nein, es geht um Willy. Blöd, Mann. Reißen Sie sich am Riemen. Es geht um Kate und Willy. Nein, es geht um Kate und ihre Mutter. So rum.
Sag mal. Hast du es jetzt?
Das ist ja unglaublich. Also es geht um Kate und ihre Mutter.
Ja.
So. Man merkt ganz früh, Großmama reißt gern das Regiment an sich, denn sie bringt den Kindern ja Geschenke mit, Schals, warmen Pullover, denn es ist kalt und bekommen die Kinder überhaupt was Richtiges zu essen, denn sie sind ja viel zu dünn und also die brutalen südkalifornischen Winter haben sie sehr gut überlebt.
Oh, jetzt, ne? Und dann kommt das mit dem Sarkasmus.
Das kleidet dich überhaupt nicht.
Und da Kate da sofort einstimmt in dieses überhaupt nicht, ist das wohl ein Standardsatz, den sie von ihrer Mutter zur Genüge kennt.
Ja.
Im Englischen verwendet Dorothy den Begriff unbecoming. Und der gefällt mir super, weil der sowohl unvorteilhaft bedeuten kann, was im Deutschen zu dem nicht kleidsam, kleide dich überhaupt nicht passt, als auch unschicklich bedeuten kann. Der Begriff zielt also in zweierlei Hinsicht darauf ab, wie man sich angeblich gerade als Dame zu geben hat. Fand ich hochinteressant.
Oh ja. So tief war ich da jetzt nicht drin. Die Szene schließt ab, indem Großmama, also vielleicht sollten wir kurz nochmal drauf eingehen, warum Großmama überhaupt da ist. Ja. Sie möchte ja mit ihrer Freundin, der verrückten Estelle, eigentlich Urlaub machen. Die verrückte Estelle. Aber bei der verrückten Estelle ist das scheinbar ein Namenprogramm, weswegen die beiden sich verkracht haben und sie eben nicht nach Hawaii mit der verrückten Estelle fliegt.
Das wissen wir aber an der Stelle noch nicht. Nein, das wissen wir an der Stelle noch nicht.
Wissen wir nicht?
An der Stelle sagt Dorothy nur, weil da kommen ja, die peu à peu kommen ja die Dinge erst ans Licht, teilweise auch erst in der nächsten Folge. Hier an dieser Stelle sagt Dorothy tatsächlich nur, dass sie auf dem Weg nach Hawaii sind und Estelle ihre Tochter besucht.
Stimmt.
Und Dorothy eben ihre Familie besucht. Fertig, aus. Mehr erfahren wir hier noch nicht.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Danke fürs Einfangen.
Also sie düst auf jeden Fall mit den Kindern ab nach hinten, vermutlich zum Auspacken, stellt noch in Aussicht, dass es heute Abend ein gescheites Essen nach guter alter Hausmannsart geben wird. Und dann kommt
auch wieder ein Schlag in die Fresse für Kate, ne?
Ja, absolut. Fiese, fiese kleine Spitzen, ganz fiese Dinge. Nach Dorothys Abgang kommt Alf nochmal zu seinem großen Auftritt in der Durchreiche. Und tunkt er da wirklich eine Selleriestange in ein Glas Erdnussbutter?
Ja.
Und fragt, ob sich der Besuch von Großmutter in irgendeiner Weise auf ihn auswirkt.
Ich gehe nicht davon aus, dass Großmutters Besuch Auswirkungen auf meine Bequemlichkeit haben wird. Blende, Schal, Hilfe!
Man hat mich in die Garage eingeschlossen, ich bin ohne Nahrung. Kann bitte jemand beim Pizzapark anrufen? Und eine riesen Pizza bestellen mit allem drauf, was es gibt. Achso, richtig, mit allem außer rote Beete. Bitte dazu sagen, keine rote Beete.
Keine rote Beete. Oh, meine Wärter sind da.
Das meine wurde Wärter aber auch Zeit. Ich dachte schon, ich werde ohnmächtig. Oh, allein dieses... Das wird aber auch Zeit. Ich dachte schon, ich werde ohnmächtig. Das ist mittlerweile in meinen Sprachschatz übergegangen. Das sage ich auch, wenn das Fresschen nicht rechtzeitig kommt.
Oh boy. Hilfe. Aber ja, ich meine, Hunger tut weh. Das ist, und Alf tut der Hunger scheinbar auch sehr weh, denn...
Es reicht nicht mal für ein Tischgebet.
Tischgebet?
Das wäre schön.
Und ich habe mir hier auf meinem Spickzettel notiert, in Großbuchstaben, er frisst.
Ja.
Er isst nicht, er frisst. Er ist scheinbar sehr, sehr ausgehungert. Ja, er ist scheinbar sehr, sehr ausgehungert. Und da kommt dann auch wieder eine kleine Spitze, weil das Essen ist ja sehr vorzüglich und es hat Großmama gekocht. Vielleicht solltet ihr sie mal vorstellen. Und auch da werden wieder so ein bisschen die Spannungen zwischen Kate und ihrer Mutti so ein bisschen, kommen so ein bisschen an die Oberfläche.
Im Endeffekt gibt es eine kurze Zusammenfassung, weshalb sie aus ihrer Sicht glaubt, dass das zwischen ihr und ihrer Mutter nicht so gut funktioniert.
Du greifst ein bisschen vor.
Echt?
Ja, denn vorher wird Alf noch mitgeteilt, dass er eben in der Garage bleiben muss, solange Großmama da ist und es fehlt ja an jeglichem Komfort und solange kein Großbildfernseher oder sonstiges hier in der Garage der Tanners installiert werden, dann bleibt er nicht da. Und dann, ich greife jetzt schon mal vor, liebe Zuhörenden, das ist mein Lieblingszitat dieser Folge. Als Kate sagt, wir können dir den kleinen Fernseher in die Garage holen und Alf sagt, die Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm, gut, klebe ich sie mir vor die Augen.
Wunderbar, und auch hier ist die deutsche Übersetzung wieder drüber, weil im Englischen ist es einfach nur the black and white one with a one-inch screen.
Das ist auch sehr gut.
Und da ist doch die Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm. Mein Gott, da habe ich mich da als Kind schon drüber bepisst. Das ist ja wunderbar. Übrigens auch der Spruch, der davor kommt, wo er sagt, lange genug, um Geist und Gesundheit zu ruinieren. Das ist auch in meinem Sprachschatz. Immer wenn etwas für mich unerträglich ist oder unerträglich lange dauert, sage ich immer, lange genug, um Geist und Gesundheit zu ruinieren. Und da sagt er im Englischen einfach nur, that's enough time for my spirit to be broken. Und da ist auch das Deutsche wieder drüber. Nicht nur Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm, nicht nur lange genug, um Geist und Gesundheit zu ruinieren, sondern auch dieses Sag einfach, man möge sich schleichen. Wunderbar. Oder wir lassen sie draußen noch etwas schmoren. In dieser Folge ist die deutsche Übersetzung immer ein bisschen drüber. Ich hab's dir doch gesagt.
Mich macht einfach dieses gut, klebe ich ihn mir vor die Augen kaputt. Ja,
wunderbar.
Das macht mich einfach nur vollkommen kaputt. Da gibt's aber noch eine Kleinigkeit in diesem Akt, dem Akt 2, als dann die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Kate und ihrer Mutter angesprochen wird. Und Alf doziert und hat im einen Moment ein komplettes Steak in der Hand. Und dann kommt eine Blende auf Kate, die was erzählt. Und dann blendet es zurück auf Alf und er hat nur noch den Knochen in der Hand und wirft ihn einfach auf den Teller. Und da ist mir was aufgefallen. Alf fragt natürlich, warum ist das so? Und Kate sagt, ja, vielleicht, weil ich ihr einziges Kind bin. Und da ist ein Anschlussfehler. Denn das habe ich tatsächlich nachrecherchiert. Kate erzählt Alf in dieser Szene, dass sie ein Einzelkind ist. Es wird aber in einer anderen Folge referenziert,
dass sie eine Schwester hat, mit der Willy sogar mal zusammen war. Ist es das?
Genau, mit The Hideous One.
Oh, Mensch.
Und die Schwester wird auch nochmal erwähnt in einer weiteren Folge, die wir bald, liebe Zuhörende, besprechen. Bald. Da geht es nämlich um einen Mixer für einen gewissen Katzensaft. Aber ich will nicht zu sehr vorgreifen. Das ist mir bei der Recherche tatsächlich aufgefallen. Das ist ein Anschlussfehler. Tatsächlich, wirklich.
Übrigens, Lynn ist hier nicht nur schmückendes Beiwerk in dieser Szene, sondern sie hat tatsächlich auch zwei coole Einsätze. Einmal, ja, am Ende hat sie, glaube ich, fast das Bananenbrot aufgegessen.
Ja.
Fragt nach dem Rezept und kassiert einen wirklich bösen Seitenblick von ihrer Mutter. Aber auch die eine Stelle, wo Alf darüber doziert, dass jede Tochter gegenüber ihrer Mutter so empfindet, wie Kate es tut. Und Lynn sagt dann, nein, absolut nicht.
Nach einer etwas längeren Pause.
Einer zu langen Pause.
Da sind wir wieder bei der Silvester- und Tweety-Situation. Wie konnte ich das vergessen? Nun, jede Tochter denkt das von ihrer Mutter. Stille, Stille, Stille. Nein, 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 absolut nicht, nein.
Bist du mit dieser Szene durch?
Ich bin schon wieder geistig durch, dass ich das Großartigste an dieser Szene einfach wieder vergessen habe. Aber Gott sei Dank habe ich dich dafür. Das ist schön.
Ich möchte kurz über ein seltsames Wort referieren, wo ich nicht weiß, wie es dazu gekommen ist. Aber vermutlich, weil man mit dem Wort Game Show Host vielleicht nichts anfangen konnte. Alf bezeichnet sich nämlich als Game Show Host, um seine Kompatibilität, seine potenzielle Kompatibilität mit der Schwiegermutter irgendwie zu untermauern. Und aus diesem Game-Show-Host wird im Deutschen einfach der Unterhaltungsspielgefährte. Ne, er nennt sich ja einen volkstümlichen Außerirdischen und er nennt sich einen Unterhaltungsspielgefährte. Also irgendetwas zwischen einem Abartigen und einem Schwiegersohn. Ganz, ganz seltsame Stelle. Der Unterhaltungsspielgefährte.
Ja, richtig. Soll doch der Abartige in der Garage bleiben.
Vielleicht, ich glaube, sie sind irgendwie mit dem Host nicht klargekommen oder so. Also irgend seltsam an der Stelle. Okay, aus Game-Show-Host wurde der Unterhaltungsspielgefährte. Also damit bin ich jetzt mit dieser Szene durch. Sie ist wunderbar. Sie ist eine meiner Lieblingsszenen in dieser Folge.
Dann hüpfen wir weiter ins Wohnzimmer, wo auch was sehr Schönes kommt, wo ich weiß, Lars, dass dir das sehr, sehr gut gefällt.
Ja, wir machen einen Zeitsprung, Kate, ne, an den Tag der vermeintlichen Abreise von Dorothy.
Stimmt, 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 stimmt. Kate tischt das Essen auf und der kleine Brian in seiner in seiner kindlichen Unschuld fragt einfach, hat das Großmama gekocht? Und Kate wird etwas lauter und sagt, frag nicht und iss!
Ja, übel. Es bleibt der Fantasie der Zuschauenden überlassen, was gerade Kate in den letzten Tagen erdulden musste.
Ja.
Aber allein die Tatsache, dass sie Brian so anherrscht,
ja,
woran ich mich kein weiteres Mal im Verlauf der Serie erinnern kann, spricht Bände.
Vollkommen richtig. Ja, es gibt dann natürlich das Essen von Großmama nach Hausmacherart, Hausmutterart, Schwiegermutterart. Übrigens möchte ich da zum Anfang nochmal kurz zurückrudern. Ich weiß nicht, wie das euch Zuhörenden geht, aber wenn man so ein bisschen über Dinge spricht, dann kommen einem noch so ein bisschen andere Gedanken. Und ich möchte nochmal eingangs zurückspringen zu, wenn Schwiegermutter kommt. Die erste Assoziation, die man damit haben sollte, ist eigentlich Lauf. Renn. Renn weg. Renn. Schau nicht zurück. Ich hoffe, ich habe meine Verfehlung vom Anfang damit wettgemacht. Aber was nun passiert?
Das Wort Großmutter ist halt so klischeebelastet.
Ja, natürlich. Ja. Ich muss dazu sagen, ich liebe meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter ist toll.
Ich liebe meine auch.
Das ist schön. Bevor wir jetzt zu rahmdösig werden.
Rahmdösig?
Wo ist denn Schwiegermutter überhaupt?
Rahmdösig.
Ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Ich weiß nicht. Besagte Schwiegermutter ist aktuell dabei, das Bad zu putzen, wo sich Kate dann auch wieder aufregt. Das habe ich doch erst gestern gemacht. Ich weiß nicht, ob es in der Szene danach ist, als Willi sagt, man kann sich drin spiegeln. Geschenkt, kommen wir drauf. Aber in diesem Moment geht die Küchentür auf.
Der Streikposten kommt.
Mit einem Schild, Alien on Strike. Und jetzt hilf mir bitte. Ich habe vergessen, was auf der Rückseite des Schildes steht, als er es dann umdreht.
Irgendwas mit unfair living conditions. Und das sagt er auch im Deutschen, dann protestiere ich gegen unfaire Lebensbedingungen.
Ja!
Im Englischen sagt er aber was anderes. Da sagt er einfach, that does it. I'm gonna have to file a grievance. Also ich muss eine Beschwerde einreichen. Weil im Englischen muss man ja nicht erklären, was auf dem Schild steht. Der amerikanische Zuschauer kann Englisch.
Hopefully.
Im Deutschen musste halt erklärt werden, was auf dem Schild steht. Für die Vorderseite übernimmt das Brian, der lacht sich nämlich tot im Hintergrund und sagt, er streikt. Und für die Rückseite übernimmt Alf es selber und sagt, dann protestiere ich gegen unfaire Lebensbedingungen.
Und dann kommt Großmama zurück. Natürlich muss das Alien on Strike wieder ins Exil.
Richtig, mit einem schönen letzten Satz. Junge, in diesem Haus wird dringend ein Arzt gebraucht. Boy, somebody took a grumpy pill.
Oh, sehr gut.
Also jemand hat hier eine Griesgram-Tablette geschluckt. Wunderbar.
Ja, und dann kommt Großmama und wer hat denn die Koffer gepackt? Und dann klingelt das Telefon für Omi und es ist scheinbar die verrückte Estelle.
Stopp.
Was mich, ja?
Auf dem Weg zum Telefon. Diagnostiziert Dorothy.
Bisschen weniger Oregano.
Einen ganzen Meter Entfernung, dass Kate zu viel Oregano ins Essen getan hat. Das hat mich sowas von, es hat mich übrigens in neuerer Zeit sowas von erinnert an Michael J. Fox in Scrubs, wie der da mal eine Gastrolle hatte und einen Grießbrei durch dran schnüffeln, diagnostizierte mit zu wenig Butter. Auf einen Meter Entfernung. Zu viel Oregano, Schätzchen.
Genau. Oh, aber Mann. was mich danach fertig gemacht hat, ist, wie Ann Mira diesen Telefonhörer nimmt und ihn dabei putzt.
Ja, ja, ja. Übel.
Unglaublich. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, sie fährt nicht nach Hawaii, denn die verrückte Estelle ist verrückt und dieser Akt schließt mit, als Großmama Tanner Halligan ist ja der Mädchenname von Kate, hatten wir es schon thematisiert, egal,
aber
dann haben wir
es
jetzt gemacht.
Jawohl.
Haben wir es jetzt gemacht. Und sie sagt, ich bleibe hier bei euch. Und man hört Alf aus der Küche.
Ja. Tommy Piepers Schrei am Ende dieser Szene ist besser als der von Paul Fusco, der eigentlich nur ein lauter Stöhner ist im Original.
Ah, also nur ein lautes.
Wir haben hier wieder einen viel besseren Job im Deutschen als im Englischen. Dieses, ja, was Tommy Pieper macht, wunderbar. Und hier haben wir auch noch einen Übersetzungsfehler, verdammte Axt. Lynn sagt nach Alfs Schrei aus der Küche wahrscheinlich die Müllmänner. Was sollten die Müllmänner in der Küche? Und auch können die Müllmänner, glaube ich, nicht von hinten ans Haus ran. Da ist nämlich noch der Garten dazwischen und ein Zaun, wenn ich richtig informiert bin. Im Englischen sagt sie Garbage Disposal, was Müllabfuhr heißen kann. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass sie den Abfallzerkleinerer meint, den man im Englischen die Garbage Disposal Unit nennt.
Ah, das Ding in der Spüle.
Genau, es sind nicht die Müllmänner, ja. Es ist der Müllzerkleinerer, der ein komisches Geräusch macht. Das ist doch auch viel logischer, dass der verstopft ist und irgendwie ein komisches Geräusch macht.
Ja,
das ist doch wunderbar. Definitiv. Also da hat auch wieder jemand gepennt.
Pennen ist ein gutes Stichwort.
Du Sack.
Hey, komm schon. Das war so eine gute Vorlage. Wir gehen nämlich zu Akt 4. Warum sage ich pennen? Wir sind im Schlafzimmer. Willy deutet nochmal an, dass man sich im Bad wirklich spiegeln kann.
Wer will denn das schon? Richtig angefressen, da ist Kate.
Richtig, aber man, wer will es ihr verdenken? Wer will es ihr verdenken? Und ja, sowas hat so ein Ehepaar macht, wenn man in einer Extremsituation ist, man versucht Lösungen zu erarbeiten. Und Willy, ganz der Pragmat, sagt, vielleicht solltest du sie wirklich zur Rede stellen. Und dann hört man unter dem Bett auf der Stelle. Denn in der Garage ist es, die Garage ist natürlich ein Eisschrank, weswegen Alf.
Ein Eiskeller.
Ein Eiskeller,
Entschuldigung. Bevor wir wieder Ärger kriegen, es ist ein Eiskeller.
Eiskeller. Weswegen Alf natürlich unter dem Bett schläft. Warst du auch schon vor 2 Tagen unter dem Bett? Keine Sorge, Willi, ich habe einen festen Schlaf. Oder so ähnlich.
Ich schlafe wie ein Baby, ich habe überhaupt
nichts. Ich schlafe gehört. Wie ein Baby, genau. Und die Conclusion dieser Szene ist eigentlich nur, es wird weiter Salz drauf gestreut, dass die Beziehung zwischen Kate und ihrer Mutter offensichtlich nicht wirklich die beste ist. Und Alf hat natürlich eine Lösung, wie man Großmama los wird. Wir leben auf einer Erdbebenspalte. Und da muss ich wieder die Puppenbewegung ranbringen.
Und dann lauft der Hund ins Haus und macht Uah!
Uah! Uah! und Nils Klausnitzer ist, er ist so wundervoll in dieser Sequenz. Was soll ich machen? Uah? Du musst die Hände dazu bewegen, Willi. Ah, Ja, das ist doch lächerlich.
Passt aber wunderbar zu den recht hölzernen Bewegungen, die Max Wright macht an der Stelle. Wie er mit den Armen so kreist. Ja. Übrigens, Alf mahnt hier ja an dieser Stelle erst, sagen wir mal, die Verbesserungen in der Garage an, die man vornehmen könnte, damit er das da länger aushält. Du hattest schon vorgegriffen, dass er das vielleicht schon in der vorherigen Szene gemacht hat. Da beschwert er sich bloß darüber, dass es keinen Fernseher gibt in der Garage. Und dann kommt die Schwarz-Weiß-Schachtel. Und hier im Schlafzimmer, sagen wir mal, da erhöht er quasi den Einsatz ein bisschen und sagt, ihr installiert mir bitte in der Garage eine Badewanne und Großbildfernseher. Und es ist im Englischen nicht mal eine Badewanne.
Sondern?
Hot Tub.
Oh.
Er will einen Whirlpool.
Einen Jacuzzi.
Genau. Er will sowas, er will sich richtig schnuckelig machen.
Fellbehangenes Ding will einen Hot Tub. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich
besteht zu 80% aus Fell, oder wie war das?
Oh my God.
Ja, aber sagen wir mal, erst tut Alf so, als würde er, sagen wir mal, mit Kate und Willy übereinstimmen, dass das eine schlechte Idee ist, ihn der Schwiegermutter vorzustellen, beziehungsweise der Mutter. Jetzt fange ich auch schon mit Schwiegermutter an. Mhm. Aber es ist nicht so. Aus bestimmten Gründen hat er es in der Garage nicht mehr länger ausgehalten. Und deswegen stellt er sich jetzt In der nächsten Szene, ich nenne sie in der nächtlichen Küche,
halt!
Stellt er sich vor.
Du hast was vergessen.
Was habe ich vergessen?
Du hast vergessen, als sie schlafen gehen und Alf um das Bett geht und Willy und Kate dann auf dem Bett rumhüpfen und er von unten brüllt, hey, halt dich ran, Willy! Das darf man bitte nicht unter den Tisch fallen lassen.
Erinnert mich an, gut so, geh ran, Willy! Ja! Entschuldigung, oh, ich danke dir, dass du mich dran erinnert hast.
Wir geben uns wie immer last, wir spielen uns die Bälle zu. Wenn ich was vergesse, bist du da, wenn du was vergisst, bin ich da und das ja, ist schön.
Wir sind ein Duo, ich und du. Entschuldigung, ja. So, weiter.
Du und ich, wir sind eine spitze Trio. Was?
Quartett.
Nein. Quartett, genau. Fritz Walter, der Jüngere.
In der nächtlichen Küche, ne?
Zur Küche. Na klar, zur Küche. Na, jetzt kommt sie. Das wird ein Spaß. Bitte, übernimm das Heft.
Ich möchte eigentlich nur sagen, es ist schön gedreht. Weil du siehst Alf im Dunkeln sitzen oder sagen wir mal, du erahnst ihn am Küchentisch. Und du siehst, weil die Durchreiche geöffnet ist, siehst du Großmutter Dorothy kommen. Und zwar von hinten. Sie läuft da quasi ganz weit entfernt hinter der Durchreiche vorbei. Und das ist natürlich tausendmal besser, als wenn sie da plötzlich, keine Ahnung, einfach nur die Küchentür aufmacht. Das ist großartig an der Stelle, dass du sie da hinten nicht nur kommen hörst, wie Alf sagt, sondern er sieht sie ja eigentlich kommen.
Ach stimmt, jetzt höre ich sie kommen. Oh, das wird halt Spaß. Ist leicht geflüstert. Sehr gut. Vielleicht wollen wir gar nicht so sehr, weil Großmama Dorothy ist natürlich, ne, du bist was Willy gemacht hat. Er macht immer solche komischen Sachen. Und Alf redet halt einfach weiter. Was stimmt nicht mit dir? Kate ist umgänglich. Wurde sie adoptiert oder sowas?
Aber sie hat keine Angst vor ihm. Sie piekt an ihm um.
Ja. Und wir sehen uns dann morgen zum Frühstück und außerdem noch was. Hör auf, an mir rumzupieken!
Genau. Genau. Wir sprechen uns wieder, wenn du ein klein wenig weniger empfindlich bist, sagt er im Deutschen. Genau. Und das ist eine schlechte Übersetzung.
Oha.
Weil er sich im Englischen auf was anderes bezieht, was Dorothy mit ihm gemacht hat. When you are a little less touchy-feely. Bezieht sich also nochmal auf das Rumpieken.
Aufs Poken, ja, ja, ja. Aber mein Liebling an der Szene ist, wenn sie aus der Tür geht, ne?
Ja.
Oh.
Sehr gut.
Da gibt's doch viel schlimmere Sachen. Nein, ich fange jetzt. Nein, Brian, bleib fokussiert.
Richtig.
Vermeide Anglizismen. Wir sind nämlich in Akt 6.
In der morgendlichen Küche, wie ich es nenne.
In der morgendlichen Küche, genau. Und Al verteilt die Schüsseln, so wie meine Frau die Töpfe verteilt und ich jedes Mal einen Herzinfarkt bekomme, weil es einfach nur scheppert und laut ist. Und dann kommt, ich glaube, Großmama ist die Erste, die reinkommt. Oh Gott, das war doch kein Traum. Und dann kommt mein absoluter Lieblingsauftritt, Lynn. Guten Morgen, Großmama, guten Morgen, Alf. Oh Gott.
Richtig. Und ich meine, sie sagt im Englischen nur, oh oh. Und nicht,
was auch besser passend ist.
Ja.
Weil, oh Gott, finde ich ihn an der Stelle ein bisschen zu arg. Bisschen zu over the top.
Aber ja, gleich einen Allmächtigen anrufen in so einer Situation, ich weiß ja nicht.
Ja gut, der Allmächtige, der kann ja nicht bei allem helfen, vor allem nicht bei Außerirdischen.
Er ist selber ein Außerirdischer. Oh, jetzt werde ich blasphemisch oder Lars.
Das ist Blasphemie, das kommt vom Fisch. Nein, auch falsch, egal. Gehen wir weiter, denn hier passieren so viele tolle Sachen. Kate sagt ja auch sowas Lapidares wie, ihr kennt euch wohl schon.
Aber da ist auch so ein, im Deutschen so ein kleiner Stotterer drin. Ihr kennt euch wohl schon.
Ja, genau. Ah, oh, großartige Synchronarbeit von der Dame, wo mir der Name gerade einfällt. Aber wir hatten sie schon.
Ich werde sie ausrichten, jawohl.
Ah, gut, ich werde es mir ausrichten. Ja, das ist wieder was anderes. Egal. Denn hier passieren jetzt so schöne, tolle Dinge. Großmama ist natürlich sehr verwirrt, dass der kleine Mob vom Mond am Kopf der Tafel sitzt. Ne? Und es geht, da kommt so ein schöner Spruch. Und das ist nämlich das, was ich vorhin sagen wollte. Dorothy sagt, eigentlich ist es ja normal, dass der Herr des Hauses am Kopf der Tafel sitzt. Und Billy sagt, jeder weiß, wer hier der Herr im Hause ist. Kurze Pause und in Richtung Alf, Saft. Und das ist der Punkt, wo ich mir 100% sicher war. Willy ist in dieser Folge wirklich absoluter Nebencharakter.
Ja.
Nebendarsteller. Hat nichts zu sagen, da kommt auch das nächste Zitat. Wenn es dann eskaliert, also, oh Gott. Also entweder er geht oder ich gehe. Und Kate, musst du darüber wirklich nachdenken? Nein. Und Willy sagt dieses, das ist ungelogen, liebe Zuhörende, das ist eins meiner Top 5 Dialogzitate aus der ganzen Serie, wenn Willy sagt, niemand wird gehen und keiner wird bleiben. Und Alf antwortet, ein klarer Standpunkt, Willy, kein Wunder, dass du nicht am Kopf des Tisches sitzt. Entschuldigt bitte, wie gut ist das denn? Es ist ein klarer Standpunkt. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben. Aber es geht natürlich weiter. Und da kommt, also es ist vollgestopft mit guten Sachen. Da bin ich gespannt, was im Englischen passiert. Oma Dorothy ist natürlich wesentlich, was heißt wesentlich? Sie ist null selbstreflektierend. Sie gibt natürlich Alf die Schuld. Er hätte ihre Tochter verhext mit irgendwelchen kosmischen Strahlen und er sagt einfach nur, durch mich entwickeln sich Dinge. Ich bin ein Katalysator.
Wunderbar.
Da war ich auch kurz kaputt.
Sehr schön, sehr schön.
Jetzt habe ich sehr viel geredet, Lars. Red doch du auch noch mal ein bisschen was.
Ja, du hast gerade das Englische angesprochen. Da passiert eigentlich gar nicht so viel in der morgendlichen Küche. Höchstens diese eine Spitze, die Dorothy abfeuert in Richtung Alf. Was ist er? Weizenschrot? Und das ist im Englischen Kibble, also Trockenfutter.
Oh. Shots have been fired.
Ja. Mir ist aber was anderes aufgefallen in dieser Szene, nämlich, dass irgendetwas rausgeschnitten wurde. Ist nämlich ein seltsamer Schnitt nach den Spuckekugeln, mit denen er Dorothy vollpumpen will. Die Puppe scheint an der Stelle, nach diesem Vollpumpen, die Puppe scheint an dieser Stelle noch weiter zu reden, aber es kommt kein Text mehr. Guckt euch das nochmal an. Da fehlt tatsächlich etwas. Da fehlt vielleicht noch irgendeine gemeine Spitze von Alf zurück in Richtung Dorothy, die vielleicht zu hart war oder was auch immer. Aber auf jeden Fall sabbelt die Puppe da noch weiter, aber es kommt kein Text. Da kommt kein Ton mehr raus. Ganz seltsam.
Spannend. Ist mir so gar nicht aufgefallen. Oh.
Nee, sonst habe ich zu dieser Küchenszene nichts mehr.
Ich habe noch was.
Aber eigentlich ist das ja eine zentrale Szene, weil es kommt da ja zu einer Art Versöhnung. Weil
richtig.
Zumindest genau. Darf Kate jetzt die Pfannkuchen selber machen, aber davor geht's auch noch darum, dass man vielleicht ein paar Regeln befolgen sollte oder zumindest nur eine Regel. Behandle deine Tochter wie eine Erwachsene. Du warst eine fabelhafte Mutter und Hausfrau. Warum traust du mir nicht zu, dass ich das auch sein kann?
Ich möchte kurz ein bisschen vorspringen, Lars.
Ja.
Bevor du dieses wunderschöne Thema, wie ich finde, abschließt, weil es geht, glaube ich, vielen, vielen, vielen Töchtern so. Und Mütter sind halt einfach, ja, das bringt der Name an sich schon mit sich. Mütter sind Mütter. Und wollen nur das Beste für ihre Kinder. Aber Dorothy wird so ein bisschen reasonable und Kate sagt, du wirst halt ein paar Regeln beachten müssen. Was denn für Regeln? Keine Vergnügungsfahrten im Wäschetrockner. Lucky als Familienmitglied sehen, also nicht anknabbern. Alf, das sind die Regeln für dich. Fand ich sehr schön.
Ja. Und als und ich wollte was aber ich auch mehr auf diesen versöhnlichen Tenor dieser Szene hinaus, aber klar. Ja, hast vollkommen recht.
Der versöhnliche Tenor der Szene wird ja von dem Außerirdischen auch kaputt gemacht. Na? Als Dorothy dann sagt, ja, du machst das Frühstück und er sagt, lass ein bisschen Luft raus, Omi. Das hat's dann wieder so ein bisschen
ja, aber,
gekillt.
Aber tatsächlich kommt ja die nächste Spitze gleich von ihr. Ne? Ich werde mich jetzt einfach hinsetzen. Ein bisschen weiter weg.
Ja!
Hier hat Alf endlich ein würdiges Gegenüber gefunden.
Was ja.
Genauso bösartig sein kann wie er in mancherlei Hinsicht, in manchen Augenblicken. Spitz, gemein, auch immer ein bisschen drüber und nicht immer wertschätzend. Das kann Mutter Dorothy. Super, er kann das auch. Und das passiert hier total auf Augenhöhe.
Ich hole hier schon seit 20 Sekunden Luft, weil das, mein lieber Lars, ist die perfekte Überleitung zum Epilog. Man ist im Wohnzimmer. Omi Dorothy, der kleine Brian und Alf. Und ich will gar nicht zu sehr vorgreifen.
Nicht?
Ich möchte das Puppenspiel nochmal loben.
Ja.
Als Omi Dorothy sagt, ich habe auch Dorothy. Dorothy? Ja, habe ich richtig gesagt. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Oh, oh, was ist das? Was ist das? Was
ja,
ist das?
Ja, du hast vollkommen recht. Ja, erst das Spitzen der Ohren und dann das ungeduldige Herumtrommeln genau. Auf der Sofalehne.
Ja, 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 ja,
hin und her wackeln. Ja, genau. Das ist ein großartiges Puppenspiel. Danke, Paul Fusco. Super gemacht, ey.
Ja. Und Hammer. Dann meinen Dialog der Folge hatte ich ja schon. Jetzt kommt meine Szene der Folge. Ich greife da schon vor, ist mir egal. Was ist das? Ein Maulkorb und sie stülpt es über den Kopf und haut dieses Ha, Ha raus. Perfekt!
Ja. Und hat damit die Ebenbürtigkeit nochmal unterstrichen.
Yes!
Eine großartige Sitcom-Darstellerin, eine großartige Schauspielerin, Anne Mirro. Und die hat auch
gewesen, Gott hab sie selig.
Ja, ja. Die hat auch sehr, sehr viel zu tun mit meiner Lieblingsszene der aktuellen Folge. Aber ach, da möchte ich nicht vorgreifen. Das geht jetzt zuerst mal an dich.
Ach so. Okay. Mein Lieblingszitat ist und bleibt die Schwarz-Weiß-Schachtel mit dem Briefmarkenschirm. Gut, klebe ich mir vor die Augen.
Ja.
Und
das ist wirklich ein Klassiker.
Ich glaube, meine Lieblingsszene ist wirklich, ich habe das auf meinem Spickzettel als Akt 5, Küche, Nacht, notiert. Na? Wir sprechen uns dann morgen wieder, wenn du lalalala.
Ja, 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 ja. Und sie so glaub, aus das, der Küche scheucht. Ja, ja,
ja, genau. Ja, doch, das nehme ich.
Meine Lieblingsszene ist eine andere. Die haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Es ist eigentlich bloß komplett Anne Mirro, von vorne bis hinten. Nämlich dieser kurze Monolog, den sie hat nach dem Telefonat mit Estelle. Wo sie sich darüber auslässt, dass Estelle ausschließlich an sich denkt, sich, und dass sie zwei Stunden für ihr blödes Make-up braucht, als ob das bei ihrer Visage was nutzen würde. Und das Make-up ihres Mannes war bei seiner Beerdigung auch noch verschmiert und so. Und das ist ein Monolog, aber eigentlich, Ladies and Gentlemen, das ist ein Stand-up-Comedy-Bit. So wie sie es vorträgt, in Timing perfekt, im Tempo perfekt, eine großartige Mimik. Und da merkst du eben, dass sie die Sitcom-Gestählte ist. Da merkst du eben, dass sie seit den auslaufenden 60er Jahren im Endeffekt schon in Sitcoms mitspielt. Und dass sie auch mit ihrem Mann da sehr, sehr lange Comedy gemacht hat auf der Bühne. Das hat man einfach drauf. Und das hat sie drauf. Und deswegen sage ich ja, sie spielt alle anderen Darsteller, die eigentlich alle, wie sie da sind, zum allerersten Mal in einer Sitcom sind. Sie spielt die alle an die Wand.
Ja, gebe ich dir uneingeschränkt.
Das ist meine Lieblingsszene. Estelle und ihr blödes Make-up. Als ob das bei ihrer Visage was nutzen würde. Ja, und als Lieblingsgag, so als Einzelnen, nehme ich, sag einfach, man möge sich schleichen. Das hat Stil.
Und die Handbewegung der Puppe noch dazu. Ja. Sag einfach, man möge sich schleichen.
Fast so gut wie Crackers.
Oh Gott, hör mir auf. Ich will nicht wissen, wie oft diese Szene gedreht wurde und der Puppe aus dem Greifer die Crackerschachtel rausgefallen ist. Weil es sieht irgendwie so schnell aus.
Es könnte auch geklappt haben. Ich glaube, diese Greifzangen, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Terminus ist, aber diese Greifzangen haben, glaube ich, ganz vorne so Gummistumpen, so dass sie eigentlich gut haften, ja, ja, an glatten Oberflächen, aber egal.
Greifzangen ist ja auch egal. Wir nennen ja auch die Telefone nicht Telefone, sondern Dinger, die auf der Kommode stehen und klingeln. Plastikdinger. Genau, und klingeln. Ich glaube, das ist... Moment. Wir schließen natürlich... Ihr kennt uns, also ihr Zuhörenden kennt ja Lars und mich jetzt auch schon ein bisschen... begleitet uns jetzt ja auch schon eine Weile durch unser Gesabbel. Möchtest du abschließen?
Wir schließen ab. Sollen wir noch kurz erwähnen, dass man uns auch auf Social Media folgen kann, auf Mastodon, auf Facebook, auf Instagram. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Auch findet ihr dort einen Link, über den ihr uns Auphonic-Stunden schenken könnt, weil das ein Tool ist, was stundenweise bezahlt werden muss und mit dem unsere Stimmen ein bisschen besser klingen, als wenn wir sie einfach so auf den Äther schicken würden. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf den einschlägigen Podcast-Portalen noch die ein oder andere Rezension oder Sternchen-Bewertung hinterlassen würdet. Zum Beispiel 5, ne, wäre doch mal eine Idee.
Und? podcast@hare-im-thunfisch.de.
Weil wir nicht alles wissen können.
Zuhörendenpost ist immer sehr gern gesehen. Da lerne ich ja auch noch was und werde auf meine Fehler hingewiesen. Zum Beispiel, das erste Opfer des Weißen Hais war nicht der Kindnerjunge, sondern Chrissy, die Arme. Schlimmstes Filmopening aller Zeiten.
Das
Aber bevor alles. Ich mich verliere, gehe ich mir jetzt, glaube ich, lieber mal die Nase putzen. Lars, möchtest du dir auch die Nase putzen? Ich hoffe, du musst nicht, denn ich hoffe, du bist nicht erkältet.
Bin ich nicht. Und deswegen, mach du Mann, ich warte so lange. Oder nein, weißt du was? Wir sagen jetzt einfach erstmal Tschüss nach draußen. Ihr Lieben, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Und wir verabschieden uns jetzt.
Wir verabscheuen uns gegenseitig. Tschüssi!
Ciao!